gezeigt habe oder auch andere, die wir besuchen durch unser Leben, sei es durch Reisen, bezeichnen wir gerne als etwas Paradiesisches. Und ich frage mich, warum? Vielleicht, weil sie uns so eine gewisse Art von Ruhe oder Abstand vom Alltag versprechen oder so ein bisschen so eine Art Konsum oder Sonne oder keine Verpflichtungen haben, Urlaub für die Seele, einfach mal entspannen. Wir haben manchmal also eine Vorstellung vom Paradies. Wenn ich aber ehrlich bin, es manchmal wenig mit Gott zu tun hat. Ich habe mal jemanden gefragt, oder ich hatte so ein Gespräch mit jemand nicht aus der Gemeinde, und die Person meinte zu mir, ja, was will ich mit diesem ewigen Leben im Paradies? Ist ja voll langweilig, so auf den Wolken zu sein und da auf die Harfen zu spielen. Ist das der Himmel? So, ist das unsere Vorstellung vom Paradies, was wir haben? So, wir sitzen auf Wolken und wir spielen auf Harfen. Das ist ja auch schön, aber... Gottes Vorstellung vom Paradies ist ein bisschen anders. Und diese Vorstellung beginnt nicht mit einem Ticket in der Karibik oder nach Hawaii. Das ist auch mal schön. Aber diese Vorstellung beginnt in einem Garten. Im Garten Eden. Ich lade euch an, dass wir gerne aufschlagen jetzt. 1. Mose 2 und dann Vers 8. Bekannter Vers. 1. Mose 2, Vers 8, da steht Folgendes, wir sind hier bei der Schöpfung. Und Gott, der Herr, pflanze einen Garten in Eden, im Osten, und setze den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Also, der Mensch wird gerade erschaffen und wird in diesen Garten quasi gesetzt. Danke. Habt ihr schon mal gefragt, was bedeutet dieser Name, Eden, Garten, Eden. Eden bedeutet Freude oder Lust sogar. Also der Mensch war in diesem Garten der Freude. Das ist der ursprüngliche Plan von Gott gewesen. Freude. Und zwar jeden Tag, den ganzen Tag in diesem Garten zu sein, Garten der Freude. Wenn wir uns als Menschen anschauen, wir sind quasi wie konzipiert, um Freude zu empfangen, in allen Sinnen. Wir haben Ohren, um Freude zu empfinden durch zum Beispiel Musik, durch schöne Geräusche aus der Natur. Wart ihr schon mal in einem Wald? Wow, das ist sehr laut eigentlich. Das ist sehr laut mit unterschiedlichen Geräuschen. Oder ein Wasserfall, ganz laut, aber so beruhigend. Wir haben Augen, um Freude zu empfinden mit Dingen, die vielleicht sehr schön sind, ästhetisch. Wir haben auch eine Nase, um Freude zu empfinden beim Riechen. So, boah, ein gutes Parfüm oder eine Blume. Ich liebe zum Beispiel Holz zu riechen, so frisch geschnitten Holz. Oh, es riecht wirklich gut. Es macht mir Freude. Wir haben eine Zunge, die etwas ganz Bestimmtes wahrnehmen kann, nämlich Geschmack. Stell dir mal vor, du würdest am Tisch sitzen, jeden Tag, und du könntest nichts schmecken. Boah, Das ist schon mal hart. Wir können Freude empfinden beim Essen. Wir haben einen Tastsinn. Wir können Freude erleben durch angefasst zu werden, zum Beispiel mit einer guten Rückenmassage. Wow, das ist voll angenehm. Freude bei Berührungen. Wir können uns bewegen. Wir haben einen Verstand, um Freude so auf einer Verstandesebene zu empfangen. Wenn wir zum Beispiel etwas verstehen aus der Bibel, wow, das macht wirklich Freude. Das macht mir zum Beispiel besonders Freude, etwas zu verstehen, so. Wow, dieser Text, so viel Tiefe. Wir haben Gefühle. Wie ihr seht, wir sind wirklich ganz bunt, was Freude angeht. Durch den verschiedensten Sinnen, die wir haben, die Gott in uns eingelegt hat. Und wir sind quasi eine Freudesmaschine in diesem Garten der Freude. Nun, lass uns nichts vormachen. Diese Welt besteht leider aus mehr als nur karibische Strände und schönen Momenten und Freudenmomenten. Was wir in dieser Welt manchmal erleben und sehen, kann auch sehr grausam sein. Weit weg von dem entfernt, was Gott eigentlich für die Menschen wollte. Ganz weit weg eigentlich. Die Erde ist kein Garten Eden mehr. Die, die mich ein bisschen vielleicht besser kennen, ich liebe Sport. Von klein auf war ich in Sportvereinen wie Basketball oder Leichtathletik. Ich habe es immer geliebt. Und letztes Jahr, also ich kämpfe schon seit langem mit Knieproblemen. Und ich dachte so, ja komm, ich bin jung, es wird irgendwie gehen, irgendwie funktionieren. Und dann gehe ich zum Arzt, weil es ging wirklich nicht mehr. Und der Arzt meinte, dein Problem ist ein großes Problem, du hast einen Patellariss und der ist quasi nicht mehr heilbar. Du musst quasi dich damit abfinden, bis dann irgendwann eine OP ansteht. Und das mit 30 Jahren zu hören, das war für mich wirklich ein Schlag ins Bauch. So, ah Mann. Das ist kein Garten Eden mehr. Vor einigen Monaten sind wir, ich und Jenny, meine Frau, zum Krankenhaus gegangen, weil da jemand, den wir sehr geschätzt haben, lag. Ja, am Sterben. Angeschlossen an mehreren Geräten. Einen Tag später, er war nicht mehr da. Ist gegangen. 60 Jahre alt. Und ich glaube, hier könnte auch jeder von euch sowas Ähnliches erzählen. Du hast auch deine Geschichte. Du hast auch deinen persönlichen Schmerz. Du hast auch deinen persönlichen Verlust. Du hast auch deine persönlichen Ängste, mit denen du zu kämpfen hast. Das geht nämlich nicht an uns vorbei. An keinen von uns. Wir sind nämlich direkte Betroffene von dem, was hier auf Erden passiert. Jeder in diesem Raum, jeder. Ob jung oder alt, ist betroffen vom Leid und der Zerbrochenheit dieser Welt. Jeder. Aber wisst ihr, Jesus hat nie gesagt, hey, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du nie wieder Leid erleben. Alle Tage wird es ein Sonnenschein sein, hat er nie gesagt. Schaut mal, was er gesagt hat. In Johannes 14, Vers 1 bis 3 lesen wir Folgendes. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Habt keine Angst. Wieso muss Jesus genau das betonen? Ja, weil in dieser Welt als Menschen, wir werden Angst haben. Und Jesus betont, aber habt keine Angst. Ich gehe hin, um euch einen Ort zu bereiten. Und dann komme ich zurück, um euch abzuholen. Das ist eigentlich eine Hochzeitsanspielung von damals. Der Bräutigam geht und bereitet die Braut ein Haus vor. Wenn das Haus fertig ist, er kommt zurück, da gibt es die Hochzeit und dann wird die Braut genommen zum Haus, was der Bräutigam gemacht hat. Und dieses Bild benutzt Jesus als Anspielung für, was er jetzt tut. Er geht, um was vorzubereiten, um dann zurückzukommen, um dich abzuholen. Und die Betonung hier in diesem Text liegt nicht an den Häusern dort oder an den Straßen von Gold, sondern die Betonung in diesem Text ist, damit ihr dort seid, wo ich bin. Das ist der Punkt, was Jesus hier veranschaulichen will. Es geht um Beziehung im Himmel. Nun, was ist denn das ewige Leben? Geht es beim ewigen Leben darum, dass wir einfach ewig leben? Ist das die Definition von ewiges Leben? Schaut mal, wie Jesus das ewige Leben definiert, er selbst. Das aber ist das ewige Leben. Doppelpunkt. Was kommt jetzt? Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Punkt. Das ist das ewige Leben. Ewiges Leben wird hier also durch eine Beziehung definiert. Eine Beziehung zu Jesus. Ihn zu haben bedeutet, ab dem Moment auch das ewige Leben zu haben in deinem Herzen. Auch wenn du also stirbst, Jesus wird dich dann aus den Toten holen, wenn er zurückkommt. Schaut mal einen anderen Text von Johannes. 1. Johannes 5, Vers 11 bis 12. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Da steht nicht, du wirst irgendwann haben, dieses ewige Leben, sondern wenn du den Sohn hast, dann hast du das ewige Leben. Präsens. Das ist nicht Zukunftsform. Ewigkeit, könnte man sagen, beginnt hier und jetzt, wenn du Ja sagst zu Jesus. Du kannst also stückweise Paradies auf Erden erleben, wenn du Jesus im Herzen hast. Wenn er in deinem Herzen lebt, ist Teil von Himmel schon da, in dir. Wenn die Bibel über das ewige Leben oder diesem Paradies redet, da geht es nicht nur um einen Ort, der so schön sein wird. Es geht vielmehr um eine Person, um Jesus. Deswegen kannst du hier Himmel auf Erden erleben. Schaut mal, was Ellen White genau darüber geschrieben hat. Ich finde es, sie hat es wirklich auf den Punkt gebracht. In einem kleinen Satz. Die Definition des Himmels ist die Gegenwart Christi. Die Definition des Himmels ist die Gegenwart von Jesus. Jeder von uns kann so also heute genau das erleben. Lass uns nun vielleicht einen Bibeltext lesen, wo dieser Himmel ein bisschen beschrieben wird. In Offenbarung 21, Vers 1 bis 5 steht Folgendes. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und keinen Weinen, keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Ja, ich mache alles neu. Und dann sagt er zu mir: Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Was wir gerade gelesen haben, das ist kein Fantasy-Film. Das ist Gottes feste Zusage an uns. Gott sagt: Ich mache alles neu. Er sagt nicht: Ich werde alles reparieren. Er sagt: Ich mache alles neu. Der Himmel ist nicht der Ort, wo wir auf Wolken sitzen werden und auf der Harfe spielen werden, in dem Sinne. Sondern Gott sagt uns in der Offenbarung, dass diese Welt zu einem Ende gehen wird und dass daraus er eine neue Welt schaffen wird. Viel schöner als was wir jetzt kennen. So wie es im Eden war, aber mit einem großen Unterschied. Diesmal kommt Gott nicht zu Besuch, sondern Gott wohnt hier auf Erden, mitten unter uns. Man könnte sagen, diese Welt wird dann quasi das neue Zentrum von Universum, wenn Gottes Thron hier kommt. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht. Da wird eine Welt sein mit, weiß ich nicht, krasse Bäume, Wasserfällen und Dingen, die wir uns gerade nicht mal vorstellen können. Eine Welt und eine Realität, die wir uns nicht mal in den besten KI-Vorstellungen oder Filmen irgendwie ausdenken könnten oder ausschmücken könnten. Sogar noch besser als das, was uns einfallen würde in unsere Fantasien. Eine Welt ohne Sünde, also ohne all dem, was uns als Menschen kaputt macht. Ohne Krankheiten, ohne Krebs, ohne Kopfschmerzen, ohne Depressionen, ohne Leid oder Wehklagen oder Tränen. Ohne Vertrauensprobleme zu anderen Menschen. Ohne Lästern übereinander, ohne Mobbing, ohne Gewalt, ohne Missbrauch. Eine Welt ohne Gefängnissen. Eine Welt ohne Polizisten, weil sie nicht mehr benötigt werden, weil alles sicher ist. Eine Welt ohne Menschen, die in einen Krieg ziehen müssen, weil es sowas nicht mehr gibt. Eine Welt ohne Tiere, die leiden, ohne eine Natur, was kaputt geht. Eine Welt ohne Tod. Nie wieder, stell dir das mal vor, nie wieder Beerdigungen. Nie wieder. Nie wieder auf Wiedersehen sagen. Nie wieder. Eine Welt ohne Altern. Eine Welt ohne graue Haare, ohne Rückenschmerzen, ohne Leid. Du und ich, wir haben es gerade mit einer Welt zu tun, die kaputt ist. Eine zerbrochene Welt. Und hier passieren auch kaputte Dinge. Hier passiert Leid. Hier gibt es Ungerechtigkeit. Aber Gott sagt, dass eines Tages das zu einem Ende kommen wird und er alles neu machen wird. Schaut mal, das ist eigentlich, dieser Vers ist quasi das Ende der Bibel. Und so können wir dann die Bibel zumachen und wir sehen, das war die Geschichte von Eden zu Eden. Vom Garten Eden bis zum neuen Garten Eden, irgendwann, wenn Jesus wiederkommt. Schaut mal, was Paulus sagt. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Wow, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Nun, wann wird es soweit sein? Wann kommt denn Jesus wieder? Über die Frage der Wiederkunft würde ich gerne jetzt was veranschaulichen. Dafür brauche ich diese Tafel. Das ist unser Leben. Ich sag mal, die Person lebt 100 Jahre. Ja? Nun, ihr seid ja schon am Leben, das heißt, ihr seid nicht in Stadium 0 von eurem Leben, sondern wir haben schon was gelebt, oder? Angenommen, die Person ist 50 Jahre alt. Jemand, der hier 50 Jahre alt ist. Das heißt, diese Jahre sind schon gelebt. Nun, für deinen Tod fehlen noch 50 Jahre. Ich sehe das nicht so gut. 50 Jahre. Nun, was wissen wir aus der Bibel, was beim Tod passiert? Also die Bibel sagt im Grunde genommen, dass beim Tod nichts passiert. Es ist so wie eine Art Schlaf. Also wir haben keine Wahrnehmung von Zeit. Das heißt, in dem Moment, wo diese Person dann 100 Jahre alt wird, also in 50 Jahren noch, dann stirbt die Person und dann in dem Moment, nach dieser Wahrnehmung von diesem Mensch, kommt Jesus wieder. Weil er hat keine Wahrnehmung der Zeit. Also, es ist egal, ob für diese Person dann in 1000 Jahren Jesus kommen würde, für diese Person, für diesen einen Mensch, in 50 Jahren ist Jesus gekommen. Okay, was aber, wenn in 20 Jahren diese Person einen Unfall hatte und gestorben ist? Das gibt es ja auch in unserem Leben, dass sowas passieren könnte. Oder eine schlimme Diagnose. Das heißt, Jesus ist für diese Person in 20 Jahren gekommen. Was ist aber, wenn tatsächlich Jesus vorhat, in 10 Jahren zu kommen? Dann kommt tatsächlich Jesus für die Person und für uns alle dann in 10 Jahren. Was will ich damit sagen? Das mit der Wiederkunft ist eigentlich ganz relativ. Denn für dich oder für mich könnte es schon morgen losgehen. Durch den Tod. Deswegen merkt ihr, wieso Jesus sagt, seid einfach alle Zeit bereit. Nun, das Wichtigste bei einer Ehe, man könnte schon sagen, immer noch frisch verheiratet, 3 Jahre, wir sind noch nicht so alt dabei. Was ist denn das Wichtigste bei einer Hochzeit? Oder bei einer Ehe. Bei einer Ehe ist nicht das Wichtigste dieses Fest von der Hochzeit, sondern das Allerwichtigste ist die Beziehung. Ob die überhaupt stimmt. Was wäre denn das für ein Tag, wenn die Beziehung gar nicht stimmt und wir kommen zum Altar und wir sagen Ja zueinander, aber eigentlich komplette Nein zueinander im Herzen. Das ist doch kein Ereignis. Das Wichtigste, auch bei der Wiederkunft, ist nicht das Wann, sondern die Beziehung zum Bräutigam. Das ist das Wichtigste. Und wenn ich ehrlich bin, oft schaue ich mit Sorge auf manche Entwicklungen von unserer Gemeinschaft. Immer wieder sehe ich, wie verzweifelt nach aktuellen Ereignissen oder weltpolitischen Signalen gesucht wird, die uns irgendwie bestätigen sollen, dass es bald soweit sein wird. Es wird dann gedeutet und spekuliert und spekuliert und manches wird sogar mit so einer Sicherheit verkündet, als wäre es die absolute Wahrheit. Ich bin sehr ehrlich mit euch. Doch in all diesen Diskussionen passiert etwas Tragisches, meiner Meinung nach. Nämlich der Blick bleibt dann am Ereignis hängen. Und die Vorbereitungen zu diesem Ereignis. Aber dabei verliert es an Bedeutung der Person, die in diesem Ereignis erscheinen wird. Die Beziehung zu dieser Person, Jesus. Unsere Hoffnung, liebe Gemeinde, ist nicht ein Datum. Unsere Hoffnung ist eigentlich eine Person, eine Beziehung, die auch natürlich mit diesem Datum zu tun hat. Es geht nicht darum, wann Jesus kommt. Darum geht es nicht. Jesus fragt dich heute etwas anderes. Darf ich heute in deinem Herzen ankommen? Heute, jetzt. Jesus ruft dich nicht nur in eine Ewigkeit. Er ruft dich in eine Beziehung hier und jetzt, mitten in deinem Alltag. Es geht darum, dass Jesus heute will, dass du dir sicher bist, aufgrund deines Glaubens, dass du gerettet bist, wenn du an ihn glaubst. Wie wir gerade gelesen haben in der Bibel. Und nicht, weil du stark bist oder alle Glaubenspunkte auswendig sagen kannst, sondern weil er treu ist und weil er stark ist in seinen Verheißungen. Er will, dass du heute angstfrei und schamfrei leben kannst als Christ, weil er schon deine Angst und deine Scham ans Kreuz getragen hat. Jesus sagt, ich bin das Leben. Nicht nur das Leben, das irgendwann beginnt, wenn alles vorbei ist. Nicht irgendwann für morgen oder erst im Himmel. Jesus ist das Leben für den Moment, jetzt, liebe Geschwister. Für deine Seele, die müde ist, jetzt. Für dein Herz, das ständig auf der Suche ist, jetzt. Für deinen Geist, der ständig den Frieden sucht, für jetzt. Ja, Jesus kommt wieder und das ist meine Hoffnung. Aber noch wichtiger, er kommt jetzt zu dir, zu deinem Herzen. Amen.